So, guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. So, ach, unsere Neudorfer und so weiter und so weiter. Freut mich sehr. Und Mensch, haben wir einen jungen Kreis hier. Heinz, du und ich, wir sind, glaube ich, die Ältesten hier. Hä? Du bist noch Junge. Ja? Ja, das sieht man dir gar nicht an.
Aber
nicht älter als du. Also, schön, ich freue mich, dass ich da bin und da sein darf. Und natürlich auch die am Telefon, die ja, darf ich auch begrüßen und freue mich, dass er zuhört. Es ist immer so eine Sache mit dem Telefonhören. Ich weiß nicht, wer es ist. Da kann jemand sein, der hört in München und der hört woanders vielleicht auch zu. Dann hört er mein Thema vielleicht das zweite Mal, vielleicht auch das dritte Mal. Ja, also das kann ich nicht steuern. Also, heute Abend seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Das kommt 7-mal vor. Ich habe die anderen Stellen gar nicht aufgeschrieben. Vielleicht ist noch eine drin. Es reicht. Er sagt immer 7-mal, seid meine Nachahmer. Aber hier heißt es, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Und das, um das geht es heute. Um das Nachahmen Christi, aber in dem Vorbild des Paulus. Darum geht es. Heute Abend Nachahmen Christi, aber in dem Vorbild des Paulus. Wir werden gleich sehen, warum das so steht in der Schrift. Also, seid noch einmal, seid meine Nachahmer, wie ich auch ich Christi. 1. Korinther 11, Vers 1. Überschrift von Ganzen, die Nachahmung Christi Jesu nach dem Vorbild des Apostels Paulus. Was bedeutet dieses Bibelwort? Es besagt, dass wir Christus nachahmen sollen, und zwar in der Weise des Apostels Paulus. Das bedeutet ferner, dass wir Christus nicht in einer falschen Weise oder einer anderen Weise nachahmen sollen, sondern in der Weise, wie es dem Evangelium des erhöhten Christus entspricht. Das hat er ja nach Galaterbrief dem Apostel Paulus übertragen, übermittelt und übergeben. Bedenken wir auch, dass in der jungen Christenheit bei den jungen Gemeinden und Gläubigen noch keine Vorbilder der Christusnachahmung da waren. Die waren in einer heidnischen Umwelt und Paulus, vielleicht kam auch noch Pneuma oder sonst jemand, und jetzt sollten sie Christus leben und Christus nachahmen. Und da hat Paulus gesagt, nehmt mich als Vorbild. Nach circa 2000 Jahren Gemeindegeschichte können wir auf viele Vorbilder zurückgreifen. Das stimmt. Damals war das anders. Aber auch heute täte es uns gut, wenn wir wieder verstärkt auf Paulus zurückgreifen würden, sowohl in der Lehre als auch in der Christusnachahmung. Es ist für mich immer wieder erschütternd, wie viele Organisationen auf einmal so ein Stückchen Mischwesen kriegen. Ja? Beispiel. Ich sage jetzt keinen Namen, seinen Verlag. Schreiben die auf einmal, da gibt es einen neuen Verlagsleiter. Da gibt es aber kein Problem zum Beispiel von The Chosen, die Staffeln da anzubieten. Das würde ich als Inhaber von so einem Laden würde es glatt verbieten. Ja? Das ist Bibelverdrehung und nicht Gemeindeförderung zum Beispiel. Ich habe euch das bestimmt auch schon mal erzählt, ich erzähle es nochmal. Es gibt in der Kirchengeschichte die sogenannte Imitatio Christi, die Nachahmung Christi auf Deutsch. Wo immer ich über solche Leute gelesen habe, hat das immer in mir ein ungutes Gefühl hervorgerufen. Da fehlte irgendetwas. Dazu muss ich auf das Buch von den zwei aus dem Orden der Basilea Schlink ausgetretenen Schwestern hinweisen. Das war ja die Basilea Schlink, das war die Mutter Basilea, die Begründerin der Marienschwestern in Darmstadt. Und es hat direkt den Titel, die Wenn Mauern fallen, sind zwei Finninnen, die das geschrieben haben. Sie schreiben dort auf Seite 211. Es ging in diesem Orden darum, christliches Leben in einem Kloster und in einer Kommunität in dem Sinne zu verwirklichen, dass das Beispiel Christi nachgeahmt wird. Genau das hatten wir in unserem Leben mit großem Eifer versucht, dem Beispiel Christi zu entsprechen. Wohin hat das geführt? Nicht zur Freude des Evangeliums. Es geschah vielmehr das Umgekehrte. Die Imitatio Christi ist ein menschliches Streben nach Christusähnlichkeit. Das ist ein hohes Ziel, auf das man zulebt, ganz bestimmt. Die Gnade ist aber doch schon das Ziel. Die Nachfolge kann nur durch den Glauben geschehen, nicht durch Askese und eigene Willensanstrengung. Darin sucht der Mensch letztlich nur seine eigene Verwirklichung in der Imitatio Christi. Das wurde in Klöstern und Kommunitäten wurde das oft praktiziert. Nicht, das hat dann so weit geführt, dass man sich dann gegeißelt hat und selbst geschlagen hat, einfach um mit der Sünde fertig zu werden, aber so geht's nicht. Ich füge hinzu, die richtige geistliche Nachahmung kann nur durch den Geistbesitz, die Neuzeugung von oben und die Innewohnung Christi, natürlich in uns, geschehen. Das ist Voraussetzung zusammen mit dem, was uns der Apostel Paulus vorgelebt hat und auch geschrieben hat. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi Nachahmer bin. Dieser Filter ist dringend notwendig und überall, wo man mit Paulus arbeitet, ist dieser Filter wirksam. Und das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde. Als ich mal anfing, über dies zu sprechen, habe ich dann auch gesagt, wenn die Bibel sagen würde, seid Christi Nachahmer, nicht, da würden wir vielleicht versuchen, irgendwie rauszukriegen, wie groß die Schuhgröße war und was das für ein Gewand war, das er anhatte. Und deshalb Paulus, wir werden auf das Evangelium von Paulus hingewiesen. Und zudem, die haben also sich dann verrannt in Unfreiheit und in Freudlosigkeit. Und zudem, Jesus fastete oft, das gehört auch dazu, zur Imitatio Christi. Aber er war kein Asket. Jesus lebte in der Freude. Er aß und trank. Das erste Wunder im Johannesevangelium geschah auf einer Hochzeit. Und dort ist Freude. In diesem Zusammenhang stellt der Wein, den er aus Wasser verwandelte, die Freude dar. Hat noch einen anderen Grund, habe ich ja auch schon bestimmt mal gepredigt. Der Wein erfreut des Menschen Herz, so lesen wir im Psalm 104,15. Wir dürfen und sollen auch Christi Freude nachahmen. Hier hat der christliche Griesgram dann auch aufgehört, nicht wahr? Und davon gibt es auch heute noch. Es ist ja das Manko der ganzen Christenheit, dass sie zu Paulus keine ausreichende Beziehung hat. Die frohe Botschaft, das Evangelium des erhöhten Christus an Paulus, wird verdrängt durch eine starke Anbindung an die vier Evangelien. Nur über Paulus steigen wir in die Tiefe des Wortes Gottes ein und verstehen dann aber auch die Evangelien besser. Nur noch nebenbei, die werden dann nicht weggestrichen. Wir haben heute Abend ja auch Texte aus dem Matthäus-Evangelium gehabt. Wir sind in Christus. Und jetzt ist ein Satz, den ich in Neudorf von einem unserer Brüder gehört habe. Und den habe ich gleich nachgeschrieben. Wir sind in Christus. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir keine Nachfolger, weil wenn ich in ihm bin, kann er hinterherlaufen. Wir sind keine Nachfolger, sondern sind wir Nachahmer Christi. Und deshalb auch dieses Thema. Denn wir sind in Christus, dann sind wir auch keine Jünger mehr. Oder gar noch Sünder, sondern Auserwählte Gottes. Heilige sind wir, das ist das Thema. Heilige sind wir und Geliebte. Und dann noch beigesagt, ersehnte Brüder, das steht aber in dieser Kolosserstelle, die ich gerade gelesen habe, Kolosser 3, Vers 12 nicht. Das ersehnte Brüder steht in Philipper 4, Vers 1. Doch wie sollen wir ihn nachahmen? Oder wie sollen wir nachahmen? Paulus verweist immer auf Christus. Immer. Paulus will, dass wir uns ganz auf Christus ausrichten, jedoch in der richtigen Weise, zielgerichtet, vollkommen nach seinem Vorbild. Und nun beginne ich mit dem ersten Thema oder mit dem ersten mit dem Ersten, was wir nachahmen sollen. Und ich beginne mit der Gesinnung. Übrigens, diese Einleitung ist eine schöne Überführung in mein Thema. Kommt noch drauf, ihr werdet es merken. Also, die Gesinnung. Ein grundlegender Punkt der Nachahmung unseres Herrn ist, gleichgesinnt zu sein mit ihm, mit Jesus Christus. Hier muss unbedingt eine Anmerkung gemacht werden. Um seine Gesinnung, das heißt im Griechischen, oder Gesinntsein steht eigentlich dort, phroneo. Das hat seinen Grund, weil wir zwei ähnliche Wörter jetzt hören werden. Also um seine Gesinnung zu tragen, brauchen wir einen neuen Denksinn, ein neues Denken. Dort heißt es aber nous. Also das kann man verwechseln, Gesinnung und Denksinn. Deshalb muss ich das so deutlich trennen. Also um eine richtige geistliche Jesus-ähnliche Nachahmung, Jesus-Gesinnung zu haben, brauchen wir ein neues Denken. Unsere Gesinnung, jetzt sind wir bei unserer Gesinnung, wird beeinflusst von unserem Geist, den wir als Menschen von Gott erhalten haben. Jeder Mensch hat einen Geist von Gott. Und der beeinflusst uns, ein ungläubiger Mensch, der wird von beeinflusst dem, was sein Geist ihm eben sagt, haben wir heute Abend schon mal gehört. Dann wird sie beeinflusst, also eine Gesinnung von der Finsternis. Das ist der Geist der Bosheitsmächte und da gibt es auch genug Menschen. Deshalb muss der Geist uns ein neues Denken geben. In diesem Denken müssen wir erneuert werden, damit wir geistlich denken können. Das steht zum Beispiel in Epheser 4, Vers 22. Wir haben den alten Menschen abgelegt, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werden in dem Geiste unseres Denksinns. Da müssen wir erneuert werden. Und das geht dann auch, ist dann auch die Voraussetzung, dass wir eine neue Gesinnung haben, die Gesinnung Christi bekommt. Und jetzt lese ich den Text, Philipper 2, Vers 5 bis 8. Habt diese Gesinnung, oder seid gesinnt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Jetzt haben wir die Nachahmung. Seid gesinnt, gleichgesinnt, wie Jesus Christus, also Christus Jesus auch war, Philipper 2, 5 bis 8. Der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Und jetzt kommen meine zwei Themen, die ich zur Gesinnung auslegen werde. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Zum Gesinnung Christi gehört der Erniedrigungsweg. Und das ist das gleiche Wort wie Demut. Ich werde beide sprechen. Und auch der Gehorsam. Die Gesinnung Christi in dieser Welt ist immer ein Erniedrigungsweg. Können wir machen, was wir wollen. Es ist immer ein Erniedrigungsweg. Wenn wir als gläubige Menschen unsere Fähigkeit in den Vordergrund stellen, dann ist das keine Gesinnung Christi. Das ist christliche Arroganz und kein Erniedrigungsweg. Hier geht es um unsere Bereitschaft, den Erniedrigungsweg Christi in dieser Welt zu gehen, einfach weil wir nicht vollgenommen werden, zum Beispiel. Nicht? Es ist manchmal peinlich, wenn Leute merken, dass ich Christ bin oder gläubig bin. Nicht? Da muss man ablegen, nur so nebenbei. Hier geht es um Bereitschaft, den Erniedrigungsweg Christi in dieser Welt zu gehen. Ein schweres Wort, denn das kann auch bedeuten, dass die Gläubigen zu Märtyrern werden. Diese Gesinnungsgleichheit mit Jesus hat ganz praktische Auswirkungen. Philipper 2, Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. Oder Römer 12, Vers 16. Seid gleichgesinnt, das ist wieder dieses Gleichgesinntsein von 1. Korinther 11, Vers 1. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Haltet euch zu den Niedrigen. Es liegt in unserer Natur, dass wir uns gerne zu den Hohen zählen. Wer schmückt sich schon gerne mit etwas Niedrigem? Nicht wie in einer Familie, ich ein Professor vielleicht, ja, dann sagt, ich bin der Engel vom Professor, sowieso, nicht? Das klingt doch gut, oder? Aber wenn ich der Engel von dem Verfolgten bin, jetzt nicht in Deutschland, aber woanders, der im Gefängnis sitzt, das klingt nicht ganz so gut, nicht wahr? Ein unübertroffenes Beispiel im sich zu den Niedrigen halten ist Jesus selbst. Er hat sich eine Gemeinde erwählt aus Menschen, die ihn im Allgemeinen nicht zu den Hohen und Edlen der Welt zählen. Steht auch im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 1, Vers 26. Sodass viele sagen, soll ich mich zu diesen Christen halten? Früher hat man vielleicht gesagt, einfach gestrigen Konservativ-Bürgerland, aber heute viel mehr, die nicht im Mainstream mitschwimmen, nicht wahr? Da sind wir schwer angefochten. Und eine Meinung vertreten, die nicht mit der modernen Lebensauffassung zusammenpasst. Das ist heute Gemeinde, gelebte Gemeinde, wenn wir keine Kompromisse eingehen, wohlgemerkt. Jesus hat es doch auch selbst so gemacht. Er hat sich zu den Verlorenen, den Zöllnern und Sündern, ja sogar zu den Huren gehalten, das haben wir vorgeworfen. Und noch einmal, manche Leibesglieder müssen diesen Niedrigkeitsweg oft genug bitter durchleiden. Es gibt aber auch den Trost dazu und den finden wir in 2. Korinther 7, Vers 6, der aber die Niedrigen tröstet. Hier kann man auch sagen, die Demütigen tröstet. Gott tröstet uns. Und jetzt zu dem Begriff demütig, also fast das gleiche Wort. Aber das wird manchmal auch verwechselt, einer übersetzt niedrig, andere demütig und so weiter. Aber jetzt werde ich dann die Übersetzung demütig noch besprechen. Von Jesus heißt du es, dass er von Herzen demütig war. So steht es in Matthäus 11, Vers 29. Da Erniedrigung und Demut, wie ich schon gesagt habe, sprachlich zusammengehören, kann man im Neuen Testament den Begriff Erniedrigung bzw. niedrig auch mit Demut übersetzen. Diesen Begriff, den Demütigen, gibt er Gnade. Also wenn wir Gnade bekommen, wenn wir demütig sind, dann haben wir auch die Gnade bekommen. Finden wir zum ersten Mal in Sprüche 3, 34 und es wird dann bei Petrus und Jakobus zitiert und ich lese jetzt die Stelle Jakobus 4, Vers 6 vor. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Doch, was ist Demut? Das müssen wir jetzt besprechen. Was ist Demut? Also niedrig, das kriegen wir noch hin miteinander. Aber was ist Demut? Demut bedeutet, alles meinem Gott zu überlassen. Ich kann selbst nicht meine Aufgaben durch meine Kraft, Intelligenz, Begabung und so weiter bewerkstelligen. Jesus übergab alles seinem Vater. Und ordnen sich ganz unter Gottes Führung. So dürfen auch wir es leben. Dazu muss man den Mose zitieren. Unbedingt. 4. Mose 12, Vers 3. Der Mann Mose aber war sehr demütig. Jetzt steht in unseren Übersetzungen oft sanftmütig. Da haben wir irgendwas aus der Septuaginta abgeschrieben. Das ist eine falsche Übersetzung. Auch wenn Sie mir es nicht abnehmen wollt, aber im Alten Testament kommt das Wort sanftmütig gar nicht vor. Es gibt ein Wort, das heißt Rach, aber das ist dünn und so ähnlich. Und wenn man heute demütig in Hebräischen übersetzen will, dann muss man von einem sanften Geist sprechen, dann ist demütig. Also, vergessen wir das, das muss mit demütig übersetzt werden. Warum? War Mose der demütigste Mann von allen Menschen, die auf der Erde leben? Ja, ganz einfach. Um dieses hartnäckige Volk Israel zu führen, musste er alles seinem Gott überlassen. Das bedeutet demütig sein. Er wurde es auch. Er hatte gar keine andere Wahl. Dazu noch vom Neuen Testament für die Gemeinde ein Wort. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 3, 4 haben wir schon gelesen, dass wir nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tun sollen. Hört mal gut. So ein bisschen Ruhm schadet da nicht. Ja? Ein bisschen Eitelkeit vielleicht auch nicht. Aber wer da ein bisschen Schwäche hat, der muss das ablegen. den Paulus schreibt, sondern in der Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Ich soll mein Bruder, meine Schwester höher achten als mich selbst. Wie macht man das? Indem ich meinen Bruder, meine Schwester, wenn ich ihn oder sie sehe, einfach höher achte als mich selbst und mich einfach kleiner mache und dankbar bin für die Gabe und Begabung, die er dem Bruder oder der Schwester gegeben hat. So ist das Höherachten. Und damit gelingt es auch. Und nun die zweite Stelle, also erniedrigt es selbst, verbunden mit der Demut. Und er war gehorsam. Jetzt kommt der Gehorsam dran. Das ist der zweite Teil aus dieser Gesinnung, die wir haben sollen, wie Jesus Christus sie hatte. Noch einmal, Jesus in seinem Gehorsam nachahmen, das gehört zur Gesinnung Christi. Wie schon am Anfang gelesen, lese ich nochmals Philipper 2, Vers 6 bis 8. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Welcher da in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam, jetzt kommt das Wort, indem er gehorsam war bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus war in allem seinem Vater gegenüber gehorsam. Da lesen wir in Hebräer 5, Vers 8 dieses erstaunliche Wort. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Also Jesus musste den Gehorsam lernen, als Mensch, Fleisch und Blut von der Maria her, den Gehorsam lernen, fast hätte ich gesagt, wie wir auch. Das Einzige, was er lernen musste, anscheinend, ich habe nichts anderes gefunden. Also auch Jesus musste in seinen Erdentagen noch lernen. Und so etwas steht im ganzen Neuen Testament über ihn und nur im Zusammenhang mit dem Gehorsam geschrieben. Und so ist es doch auch bei uns. Wir müssen den Gehorsam Christi lernen. Und wir müssen den Gehorsam lernen, das bekommt man nicht in die Wiege gelegt. Nicht, die Babys sind schon praktisch aufmüpfig. Fängt schon ganz klein an. Das tun des Menschen, das Böse von Jugend auf, also Baby ist noch nicht Jugend, aber. Aber ihr kennt sie doch alle, die Babys, nicht? Wie sie schon schreien und Nein sagen, dann jetzt ein bisschen älter sind. Das erste Wort, das sie überhaupt kennen, die Kinder. Ja, also. Und so ist es auch bei uns, wir müssen den Gehorsam lernen. Noch einmal, das bekommt man nicht mit in die Wiege gelegt. Deshalb wurden wir als Kinder zum Gehorsam erzogen und erziehen wir unsere eigenen Kinder doch auch zum Gehorsam. Das ist ein Programm Gottes, das er auch seinem Sohn auferlegte. Auch hier können wir Christus nachahmen, sollen ihn nachahmen, so steht es geschrieben. Aber da gibt es noch ein Wort, vertiefe das noch ein bisschen. Und jetzt kommt dran 2. Korinther 10, Vers 5. 2. Korinther 10, Vers 5. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes, und jetzt kommt's, und jeden Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam Christi. Vers 6 jetzt, und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Da würde ich auch noch was dazu sagen nachher. Auch das ist ein erstaunliches Wort. Erst dann wird der Ungehorsam dieser Welt ins Gericht genommen, wenn der Gehorsam der Gemeinde erfüllt ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Gehorsam Christi leben, Gott gegenüber, auch der Welt gegenüber. Peter schreibt in dieser Hinsicht etwas Erstaunliches. 2. Petrus 3, Vers 11 und 12. Da nun dies, also unsere alte Welt, aufgelöst wird Welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Erwartend und beschleunigend, das ist das Wichtige, beschleunigend, die Ankunft des Tages Gottes, das ist die Ende unserer Welt, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen. Durch Wandel, so steht es da, beschleunigen wir den Ankunft, bei Petrus, das beschleunigt das Wort des Petrus, die Ankunft des Tages Gottes, sprich das Endgericht über unsere Erde. Das bedeutet doch, dass durch das Verhalten der Petrusgemeinde, ich nenne mal die einfach so, aber auch der Leibesgemeinde, durch ihren Wandel und ihre Gottesverehrung die Ankunft des Tages Gottes beschleunigen können. Deshalb ist es ganz wichtig, im Gehorsam zu leben. Ganz im Gegenteil, es ist wichtig, nicht nur Christus und seiner Gemeinde gegenüber, sondern auch dem Wort Gottes und dem prophetischen Wort und der paulinischen Lehre. Da gibt es eine Stelle, Römer 6, 17, zum Gehorsam gegenüber der uns gegebenen Lehre. Ich lese das vor. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde waren, wart aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bilde der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid. Da sind wir hier. Da darf ich einfach dankbar sein, dass wir dem Bild der Lehre, wie es dem Paulus übermittelt worden ist, dass wir das nachahmen dürfen, in dieser Lehre gehorsam sein dürfen. In Epheser 6, Vers 5 und 6 fordert uns Paulus auf, dass wir Christus gegenüber so gehorsam sind, wie ein, in diesem Fall gläubiger Sklave, seinem irdischen Herrn gegenüber gehorsam sein soll. Das ist ein etwas komplizierter Text jetzt, aber es heißt dort so viel, wie ein Sklave, ein gläubiger Sklave seinem Gebieter gegenüber gehorsam sein sollte, so sollen wir Christus gegenüber gehorsam sein. Ich lese, dort lesen wir, ihr Sklaven oder ihr Knechte, gehorchet euren Herren nach dem Fleische mit Furcht und Zittern. In allen Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Wille Gottes ist das. Der Wille Gottes ist damals, ein Sklave seinem Herrn in allem gehorsam sein sollte. So wie wir Christus gehorsam sein sollen. Das ist das Bild. Das ist sogar der Wille Gottes gegen die gläubigen Sklaven, dass sie ihren Herren untertan sein sollen. Und das nimmt Paulus als Bild für unser Verhältnis zu Christus, dass wir ihm ebenfalls ganz untertan sind mit Furcht und Zittern und in der Einfalt des Herzens. Wir sehen damit, welche Bedeutung der Gehorsam gegen Christus hat. Ich möchte aber noch einmal auf 2. Korinther 10, Vers 5 zurückkommen. Habe ich vorgelesen. Wo geschrieben steht, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen in den Gehorsam Christi. Hier wird unsere gesamte Existenz angesprochen. Unser Fleisch, unsere Seele, unser Geist. Das betrifft dann unsere Fantasie, unsere Träume, unser Denken, unsere Beweggründe, unser Sinnen und Trachten, unsere Motive und vieles andere mehr, was zum menschlichen Existenz gehört. Hier wird aber auch offenbar, wie weit wir noch weg sind von einem vollkommenen Leben in Christus. Denn dieser Prozess, jeden Gedanken und den Gehorsam Christus bringen, ist eine nicht endende und schier unmögliche Sache. Da merken wir auch, wie viel noch fehlt in dem in Christus sein und an dem Christus in uns. Da merken wir auch, wie viel von unserem alten Wesen noch nicht, um einmal den paulinischen Ausdruck zu benutzen aus Kolosser 3, Vers 8, gestorben ist. Nicht wahr? Der alte Mensch lebt noch. Das merken wir dann. Aber wir sind auf dem Wege. Da wollen wir gleich Mut machen. Wir sind auf dem Wege. Christus ist in uns. Der Geist ist in uns. Und er schreibt in 1. Korinther 4, Vers 17, er möchte auch den Gemeinden sagen, und wir sollen ihm darin nachahmen, was seine Wege in Christus sind. Meine Wege sind in Christus. Wisst ihr? Und wenn unsere Wege in Christus sind, dann ist das mit den Nebenwegen so ein Problem. Ja? Dann passen die da nicht rein. Und deshalb ist das wichtig, das Wort zu kennen. 1. Korinther 4, 17. Meine Wege sind in Christus. Und dann darf ich fragen, ob meine Wege auch in Christus sind. Hoffentlich. Das Zweite, was wir nachahmen sollen, erstens die Gesinnung mit den Unterpunkten Erniedrigung, Demut und Gehorsam. Kommt das Zweite, sein Glaube. Wir sollen den Glaube Jesu nachahmen, aber auch so, wie es uns Paulus erklärt hat. Nicht nur vorgemacht, einfach auch geschrieben, erklärt hat. Und jetzt kommt natürlich die ganz berühmte und ganz wichtige Stelle, Galater 2, Vers 20. In seinem Glauben weist uns Paulus ganz auf Jesus hin, das ist ja ganz klar. In Galater 2, Vers 20 schreibt er: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also gestorben heißt das auch. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, das lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Noch einmal, was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben. Durch Glauben. Aber welchen Glauben? Den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Natürlich steht die Übersetzung hier an Christus, steht aber nicht im Grundtext. Wir leben durch den Glauben des Sohnes Gottes. Das kommt nicht nur hier vor. In Römer 3, das habe ich schon mal erzählt, oder öfter schon erzählt, Abvers 22, das hat die Ludwig-Albrecht-Übersetzung so schön, der hat das so schön aufgelistet. Römer 3, 22, 21, 23 und folgende. Das kommt dort mehrfach und dann auch noch sonst im Neuen Testament vor, dass wir den Glauben Jesu Christi haben, oder Christi Jesu vielleicht noch besser. Das ist eine gewaltige Stelle der Nachahmung Christi. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt kann auch Christus seinen Glauben in mir ausleben. Jetzt ist der wahre, echte, göttliche Glaube in mir. Höher oder tiefer, wie man will, geht es nicht. Eben Glaube Jesu in sich zu tragen. Glauben ist die innigste Verbindung zu Gott, dem Vater, und zu seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Glaube im von Grundtext her im Griechischen bedeutet auch Vertrauen. Wem ich glaube, des Pistis, wissen wir alle ja schon, ja, alles gelernt. Wem ich glaube, dem vertraue ich auch. Jesus hatte ein unumstößliches Vertrauen in den Vater, das Vertrauen in alle seine Verheißungen, auch was ihn betraf. Beispiel Psalm 118, Vers 18. Du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Und deshalb ging er auch in den Tod. Aber nun kommt eine Stelle, die ich überaus liebe. Dort steht etwas vom Weg des Glaubens. Kommt nur dort vor. Psalm 119, Vers 30. Nun ist ja klar, dass Psalm 119 ist der Lebenspsalm Jesu. Und dort steht, Elberfelder Übersetzung, die alte: Den Weg der Treue habe ich erwählt, habe vor mich gestellt deine Rechte. Dort steht aber, den Weg der Treue, da steht Emuna. Und das heißt zuerst Glaube. Im heutigen Hebräisch ist Emuna einfach der Glaube. Im Alten Testament ist es noch ein bisschen anders. Also, dort steht Emuna und das Wort bedeutet zuerst Glaube und dann aber auch Treue. Das stimmt. Diesen Weg ist Jesus gegangen, den Weg des Glaubens, des vollkommenen Vertrauens in den Vater. Und wir sollen auch den Weg des Glaubens gehen, den wir durch Gottes Gnade erwählen durften. Jesus war in ein großes Vorbild unseres Glaubens Weges. Und nun kann man Folgendes sagen: Im Alten Testament hat das Wort Glaube eine Verbindung zur Treue und im Neuen Testament eine Verbindung zum Vertrauen. Und das ist Glaube, das gelebte Glaube. Einmal treu seinem ganzen Wort gegenüber und auch treu im Gehorsam. Auf der anderen Seite ein unendlich tiefes Vertrauen in Gott und seinen Sohn, in allen Lebenslagen. Glaube ist auch eine große Gewissheit. Das lesen wir in Hebräer 6, nein, Hebräer 12, Hebräer 12, nein, Hebräer 11, wo die Glaubensväter stehen, das Hebräer 11. Die sind alle einen Weg der Gewissheit gegangen und deshalb kriegen sie dieses wunderbare Zeugnis in Hebräer 11. Aber jetzt zu Abraham, Römer 4, Vers 21. Und er, Abraham, war völlig gewiss, er war gewiss, völlig gewiss, dass er, Gott, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Der Abraham, da habe ich immer ein Problem. Ich habe Bibelstunden miterlebt und das können wir auch in manchen christlichen Blättern lesen. Da wird der Abraham, ja, der liebe Gott hätte zum Abraham sagen müssen, damals, 2000 vor Christus, also, lieber Abraham, ich will dir mal was sagen, die Geschichte da mit der Hagar und dass du gesagt hast, die Sarah wär deine Schwester, das hättest du nicht machen dürfen. Du musst bedenken, 2000 nach Christus kommen die Pietisten und treten dir damit gegen das Schiff ein. Ja? Nee, so ist das nicht. Abraham hat in allem völlig vertraut. Der Paulus schreibt über ihn, dass er auch gegen den Glauben geglaubt hat und vertraut, dass er einen Sohn bekommt. Auch die Hagar-Geschichte ist dazwischen. Hat trotzdem geglaubt. Also, und Abraham war völlig gewiss, dass er Gott, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Und an die Gemeinde schreibt Paulus ganz speziell in Philipper 1, Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Verstehen wir? Und es ist eine große Freude. Warum? Weil ich selber gar nicht schaffe. Nur Christus in mir schafft das. Und der Glaube Christi in mir schafft es. Und die Gesinnung Christi in mir schafft es. Dass er das gute Werk, das er angefangen hat, auch vollenden oder vollführen wird auf den Tag Christi Jesu. Wenn wir in all dem voll gewiss sind, dass Gott alles zu tun vermag, was er verheißen hat, dass er das angefangene Werk in uns zum Ziel bringt, dann leben wir das Geheimnis des Glaubens, wie es in 1. Timotheus 3, Vers 9 formuliert wird. Das ist auch ein Stück Geheimnis des Glaubens, zu leben, dass wir in allem völlig unserem Herrn vertrauen. Nicht, es gibt so viel Mischevangelium in den Kirchen, in Freikirchen, wo auch immer. Nein, wir wollen hier keine Zweifel haben. Es ist alles, das Geheimnis des Glaubens kennt keine Zweifel. Es kennt nur ein Vertrauen, ein zielgerichtetes, richtetes Leben auf Jesus. Für auch das, was nachher noch kommt, möchte ich einen kleinen Einschub machen. Das heißt gar kein Einschub, das gehört dazu. Ich war vor kurzem in Flying, das ist bei Heilbronn, wisst ihr ja. Und da habe ich ein anderes Thema gehabt, aber es ging auch um so etwas, Christus zu leben. Und da hat eine Schwester mich gefragt, ja, wie macht man das eigentlich? Wie mache ich, dass ich die Gesinnung Christi bekomme? Wie mache ich, dass ich den Glauben Christi bekomme? Nachher kommt noch die Liebe dran. Wie mache ich, dass ich die Liebe Christi bekomme? Und vierten Punkt habe ich noch, ausharren. Wie mache ich, dass ich ausharre, wie Jesus ausgeharrt hat? Die erste Antwort, Zeit für die Stille. Aus der Hektik heraus kann man nicht in der Gesinnung Christi leben. Zeit für Wort und Gebet. Und dann muss ich es wollen. Ich muss auch wollen, dass ich Christus nachahmen darf. Dann muss ich das Wort lesen zu Hause. Und dann muss ich das Wort hören in Predigt oder Vortrag. Und dann brauche ich die Gemeinschaft. Ohne die geht es nicht. Und dann brauche ich, Gott sei Dank, brauche ich das hier nicht reinpushen. Brauche ich die Lehre von Paulus, sie hören und von ihm lesen und von ihm lernen. Da gibt es ein Büchlein von Watchman Nee. Im Mitteilungsblatt der Christlichen Allianz habe ich das auch erwähnt, das wird aber erst dann Anfang Januar verteilt, aber das Manuskript habe ich abgegeben. Watchman Nee, ein Mann, der in den 20er Jahren in China anfing, das Evangelium zu verkündigen, und er ist ja der, sage ich auch mal, berühmte Mann, der diese Hausgemeinden gegründet hat, weil er sagte, nur so kann im kommenden Kommunismus die Gemeinde überleben. Da haben wir ihn angegriffen, er hat recht gehabt. So hat die Kirche oder die Gemeinde in China überlebt. Und er schreibt, da gibt es ein Büchlein, so heißt das, Sitze, wandle, stehe. Ich habe das ganz neu gekauft. Ich muss zuerst vor meinem Gott sitzen, wenn ich gläubig geworden bin. Da muss ich sitzen und lernen. Und wenn ich dann gelernt habe, dann darf ich auch wandeln, mit Christus natürlich. Dass das eigentlich alles zusammenspielt, was ich heute gesagt habe, das ist klar, sitzen, wandeln, das kann man ja nicht so trennen wie wissenschaftliche Arbeit. Aber vom Prinzip her, ich muss erst sitzen und lernen. Und dann wandeln. Und dann darf ich vor meinem Gott stehen. Watchman Nee hat das bezogen auf die Waffenrüstung. So steht nun eure Lenden umgürtet und so weiter. Aber es ist für mich noch ein anderes Wort wichtig. 2. Korinther 3, Vers 18. Indem ich ihn anschaue. Und da werde ich verwandelt in sein Bild. Aber das gelingt nur aus der Stille. Das ging nur mit Wort und Gebet, das gelingt nur mit Wollen und, was ich noch gesagt habe, und der Gemeinschaft. Und deshalb steht auch in meiner Mitteilungsblatt drin, sind für mich die Gemeindefreizeiten so wichtig. Da bekommt man Gemeinschaft, da bekommt man dann überhaupt Freizeiten, da bekommt man dann auch einen Kontakt zu anderen Menschen. So, das wollte ich einfach als kleinen Einschub noch bringen. Und jetzt die Liebe. Ohne Liebe ist das alles nichts, natürlich, wissen wir. Wir lesen 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, da ging es ja um die Sprache, die Zungenrede, 1. Korinther 12. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen, der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilen werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf das ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es mir nichts nütze. Und deshalb schreibt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 1, es gab der nachfolgende Vers, jaget der Liebe nach. Und dazu gibt es einen ganz besonderen Vers, wie man zur göttlichen Liebe kommt, und der ist heute schon mal zitiert worden. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist jetzt, wenn sie ausgegossen ist in unsere Herzen durch Gott, dann ist das die gleiche Liebe, die auch dem Sohn Jesus Christus ins Herz gegeben hat. Es ist die Liebe Gottes in ihm. Und wenn die Liebe Gottes bzw. die Liebe Christi, die Liebe, die er ihm gegeben hat, in uns wohnen, dann können wir sie auch nachahmen. Ja, wir können sie sogar leben. Und das gehört einfach zur Liebe dazu, dass nicht nur Theorie, Liebe ist auch Praxis. Es gehört einfach dazu, die praktische Übung, wenn man Liebe Gottes bekommen hat. Dazu nochmal für uns, die wir Paulus kennen, 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glaube und Liebe, die in Christus Jesus sind. Wenn Christus in uns wohnt, dann wohnen Glaube und Liebe Christi in uns. Und dann können wir auch das Bild gesunder Worte festhalten, die wir von Paulus gehört haben. Verstehen wir, wie wichtig dieser Paulus ist? Und den versteht die Christenheit überhaupt nicht. Ach, ich muss noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ich kriege ja immer das Blättle 1. Das ist von der Deutschen Evangelischen Allianz. Kommt 4-mal im Jahr. Jetzt bringen sie natürlich die Allianz-Gebetswoche da im Januar. Ich war da noch nie so, haben wir noch nicht so richtig hingekriegt bei uns zu Hause, also in der Gemeinde. Aber wieder dieses Mal nur 7-mal Matthäus 28 und was da sonst noch steht. Nicht, das blättert man durch und sagt, was haben die da dazu geschrieben? Kein Paulus. Halten wir fest das Bild gesunder Worte, die wir gehört haben, in Glauben und Liebe, also von Paulus, in Glauben und Liebe, die in ihm, in Christus sind. Brauchen die Liebe zum Wort, auch wie es an Paulus, gerade wie es an Paulus übermittelt worden ist. Glaube und Liebe gehören einfach zusammen und Glaube und Liebe zum Wort und zum gehört auch dazu. Der Höhepunkt der Ausführung des Paulus zu diesem Thema steht in 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Die Liebe Christi drängt uns dazu. Kein begrenztes Sühneopfer und keine verkürzte Liebe. Nein, die gibt's in der Bibel nicht. Und für was drängt ihn eigentlich diese Liebe? Dass einer für alle gestorben ist, Jesus. Und somit alle gestorben sind, weil alle ja in ihm waren. Dieser genannte Vers, 2. Korinther 5, Vers 14, ist ein Höhepunkt der Lehre über die Allversöhnung. Denn dem großen Ziel der Liebe Gottes, die Liebe Christi drängt den Paulus und auch uns zu dieser Aussage. Deshalb können wir das auch nicht bleiben lassen, darüber zu reden. Du musst aufpassen, du musst diplomatisch machen. Aber das ist das, was letzten Endes die Liebe Gottes beinhaltet. Dort steht geschrieben, dass Christus gestorben ist. Und wenn Christus der eine gestorben ist, dann sind alle gestorben, weil die ganze Schöpfung in ihm verborgen ist. Ich wiederhole das noch einmal. Noch einmal, das ist der Schluss dann über die Liebe. Die Liebe Christi nachahmen gelingt, wenn Christus in uns wohnt und die Liebe Christus in uns wirkt, Christi in uns wirkt und auch zu einem Leben in Liebe drängt, wahrhaftig eine große Aussage. Und ich glaube, Liebe, mindestens ich, haben da alle noch ein bisschen Nachholbedarf. Und jetzt das vierte, ausharren. Ausharren, wie es Paulus uns vorgemacht hat, und wie wir es uns bei Christus erkennen können, wie es uns Paulus gelehrt hat. 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes, jetzt die Herzen müssen zur Liebe Gottes geführt werden, und zu dem Ausharren Christi.
Dorthin will uns Paulus führen, zum Ausharren Christi.
Wir sollen ausharren, wie Christus ausgeharrt hat. Wieder ein ganz gewaltiges Wort, eine gewaltige Aussage. Und ich muss das noch einmal wiederholen, was ich am Anfang schon zweimal sagte. Viele Christen mussten das ausharren, sehr, sehr schwer an ihrem Leibe erfahren. Dazu möchte ich noch eine Jakobusstelle zitieren, Jakobus 5, Vers 11. Und dort steht, dass das große Vorbild des Ausharrens natürlich Hiob war, nicht wahr? Ein ganzes Buch mit 42 Kapiteln bietet uns die Bibel über die Gestalt des Hiob. Und nun lesen wir in Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben, die vor uns waren. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Hat auch ausgeharrt natürlich. Dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. 2. Thessalonicher 1, Vers 4. Dass wir selbst uns euer rühmen, dieser Gemeinde in Thessalonich, dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Da gibt es Zahlen, wie viele Länder die Christen verfolgt werden. Es sind sehr viele. Und hier wird die Gemeinde Thessalonich zum Vorbild für alle anderen nachfolgenden bedrängten Gemeinden. Und wie ich schon sagte, davon gibt es nicht wenige. Dazu noch Römer 12, Vers 12. In Hoffnung freut euch. Nicht ausharren hängt natürlich mit Hoffnung zusammen. In Trübsal oder Drangsal harret aus. Wenn Trübsal und Drangsal auf uns kommt, sollen wir ausharren. Das muss auch nicht Verfolgung sein. Unsere Trübsal kann auch in einer schweren Krankheit bestehen, als Beispiel. Familienverhältnisse und. Im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehme teil. Und die Bedürfnisse der Heiligen sind vielschichtig. Einmal in den Verfolgungsgebieten, aber auch arme Heilige gibt es auch bei uns. Wir sollen an den Bedürfnissen, was die Heiligen brauchen, sollen wir teilnehmen. Gibt es viele Möglichkeiten, brauche ich nicht erklären. Und da gibt uns die Bibel aber auch noch eine weitere Belehrung und eine Mutmachung. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Wichtig, alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, nicht wahr? Deshalb können wir die ganze Bibel lesen. Da sollen wir sie auch lesen. Auf dass wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Aha. Die Bibel gibt uns Anleitung zum Ausharren und Hoffnung und Ermunterung dazu. Deshalb brauchen Menschen, die in schwierigen Situationen sind, und wenn einer nur im Gefängnis sitzt, nur in einem Edelgefängnis in Deutschland, solche gibt es, dann braucht er die Schrift. Braucht das Ausharren der Schrift. Das bedeutet, dass die Schrift uns ermuntert und Beispiele des Ausharrens gibt und dass wir durch die Schrift die Hoffnung nicht aufgeben dürfen und damit auch die Hoffnung in uns bleibt. Aber auch das muss ich noch hinzufügen, 2. Timotheus 2, Vers 12. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Ganz wichtig. Wer einmal mit Christus herrschen will, sollte ausharren. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Dieses Wort, das trifft mich manches Mal. Ein hoffnungsvolles, aber auch ein ernstes Wort. Und dann steht noch ein dramatisches Gerichtswort im zweiten Teil des Verses. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Das bedeutet, wenn wir nicht durchhalten, wenn wir nicht ausharren und damit ihn verleugnen, weil wir vielleicht den christlichen Glauben nicht mehr bekennen können, dann wird er auch uns verleugnen. Nur wo? Sicherlich nur vor dem Vater. Aber dann schreibt er auch an anderer Stelle, 2. Timotheus 2, Vers 13, als im nächsten Vers, wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Da muss ich die Geschichte erzählen, ich habe das nicht selbst gelesen, das hat auch mal natürlich jemand der Predigt gesagt. Die Corrie ten Boom hat gesagt, wie sie da die Juden versteckten, wenn es ihnen mal entdeckt wird und sie dann ins KZ kommen, ob sie das durchhält. Und dann hat ihr jemand gesagt, dass sie wie wenn du in Zug einsteigst, also in Verfolgungszug, dann kriegst du die Fahrkarte auch nicht schon vorher, sondern du brauchst sie erst, wenn du in den Zug einsteigst. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir dann mal gefordert sind, dann wird der Herr uns auch die Fahrkarte geben oder dann auch die Gnade geben, dass wir ausharren, durchhalten und die Hoffnung nicht aufgeben. So, ich hätte noch ein Wort über die Geduld zu sagen, das ist auch Langmut, nur erwähnen will ich es. Da steht Makrothymia, das heißt langer Zorn. Ja. Und das ist Langmut auch, ich halte es für die bessere Übersetzung Langmut. Warum ich das sage? Weil das korrespondiert mit dem alttestamentlichen Wort langsam zum Zorn. Gott ist langsam zum Zorn. Das heißt Bresch Erich Apayim und das heißt lange zum Zorn. Nicht wahr? Lange zum Zorn. So genau das neutestamentliche Pendant, das ist Langmut. Und das hat das Alte Testament über den Yahweh, über den Gott Israels immer wieder gebracht. Er ist langmütig, er ist langmütig. Und wir sollen auch langmütig sein. Und da lesen wir in 1. Timotheus 1, Vers 16. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf das an mir, dem ersten Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Und die Langmut, das schreibt dann irgendwann mal Petrus, und ach, im Schluss von Petrus, 2. Petrus 3, 15, und achte die Langmut unseres Herrn für Errettung. Gelaude. Langmut. Geduld, ausharren, wenn unsere Kinder nicht so wollen, wie wir wollen und gibt viele Dinge. Achte die Langmut unseres Herrn für Errettung, dass wir noch nicht gestorben sind, zum Beispiel, weil Jesus dann sagt noch, du musst noch 5 Jahre durchhalten, weil du nicht ganz durchgerichtet oder noch nicht ganz zurechtgebracht bist. Achte die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Das sieht man. Der Petrus hat auch schon gemerkt, was der Paulus hier für wichtige Dinge gesagt hat. So, und damit bin ich eigentlich am Ende des ersten Teils eigentlich. Es kommt jetzt eigentlich der zweite Teil noch dazu. Und da geht es dann um einige praktische Dinge noch. Will ich aber nicht ausführen, ich sage euch aber einige Dinge, die da zugehören. Ich suche nur gerade noch den Schluss. Ja, ja. Zum Beispiel Lasten tragen, das ist das Gesetz Christi. Sollen wir auch lernen. Den Wandel sollen wir nachahmen. Wandel nur würdig des Gottes, der euch zu seinem ewigen Reiche und seiner eigenen Herrschaft beruft. Nicht wahr? 1. Thessalonicher 2, Vers 11. Oder dann Christus gewinnen.
ganz wichtiges Wort, Philipper 3, Vers 8. Christus gewinnen. Das hört nicht auf. Das sind immer noch nicht ganz durch. Alle. Ja, nicht durch. Christus gewinnen. Das ist also wirklich alles von Christus durchdrungen ist. Das ist das Christus gewinnen. Oder sich ausstrecken nach Christus. Philipper 3, 14. Eins tue ich, vergessen, was da hinten und mich ausstrecken nach dem, was vorn ist. Jage ich das Ziel anschauen hin zu dem Kampfpreis der Berufung nach oben. In Christus ausstrecken. Sich sehnen. Paulus sehnt sich nach seinen Brüdern. Philipper 1, 8. Philipper 4, 1. Aber Jesus sehnt sich auch nach uns. Das ist für uns kein, das verstehen wir, das haben wir schon oft gehört. Jesus sehnt sich nach seiner Gemeinde. Und wenn ich dann so manche Predigten höre, da steht ja gar nichts drin, dass sich Jesus auch nach uns sehnt. Geht es immer nur um irgendwelche Verhaltensweisen. Nein, Jesus sehnt sich nach uns. Ist das sein Leib? Kann der normale Gläubige gar nicht verstehen. Aber es ist so. Und weil er sich nach uns sehnt, wollen wir uns auch nach ihm sehnen. Und nun zum Schluss. Paulus schreibt im 2. Timotheus 3, Vers 10 folgendes. Du, Timotheus, hast genau erkannt. Ich wollte es an den Schluss bringen. Meine Lehre, mein Betragen, also ist der Wandel, meinen Vorsatz, da haben wir nichts gesprochen drüber, meinen Glauben, haben wir gesprochen, gerade eben noch meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren, wo wir auch nicht gesprochen haben, meine Verfolgungen, meine Leiden. Das dient er dem Timotheus an und sagt ihm, auch darin bist du mir nachgefolgt. Und das dürfen wir auch tun, ihm darin nachfolgen, aber immer, wir kennen Paulus nicht, wir haben keinen Film oder kein Foto von ihm. Aber wir dürfen das nachahmen, indem was er geschrieben hat und wo uns den Bezug zu Jesus hergestellt hat. Denn Paulus allein ist nichts, nur in Bezug auf Jesus, wie auch ich Christus nachahme. Das ist das, was Paulus will. Ich habe das schon gesagt. Er will auch, dass wir ihn nachahmen in seiner Lehre. Da war die Römer 6, Vers 17, Römer 6, Vers 17 Stelle dran. Und das lese ich noch einmal. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde waret, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bilde der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid. Ja, und dann noch ein Schlusswort, Schlusssätze. Wir sind am Ende angekommen. Nach all diesen Ausführungen will ich noch den durchaus mutmachenden Satz unseres Apostels anführen. Er steht in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Das ist wichtig. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, gibt es nur bei Paulus, die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb haben. Denn wir warten alle auf den Herrn Jesus. In 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das tun wir alle, das wollen wir auch. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, das tut gut, wenn wir einmal bekennen vor Zeugen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Und das möge uns einfach der Herr uns schenken, dass wir weitermachen und weitergehen, bis der Herr wiederkommt. Der Herr segne uns alle miteinander. Und wie das üblich ist, will ich jetzt beten. Ist das richtig so? Wir beten.
Herr Jesus, habe Dank, dass der Vater eine Gemeinde erwählt hat, die Gemeinde Gottes, die dein Leib ist. Und das ist nicht nur so eine Nebenerscheinung im Neuen Testament, so ein bisschen Paulus-Lehre, sondern das ist dein ganzes Sehnsucht, dein ganzer Wille, dass deine Gemeinde zum Ziel gebracht wird, zum Ende kommt, dass du vereinigt wirst, Leib, Haupt und Leib. Und nun gib du Gnade, dass wir dich nachahmen, weil du in uns wohnst, wie es uns Paulus gelehrt hat. Und selbst der Paulus darf uns ein Stück Vorbild sein, in dem, was er uns vorgelebt hat. Und da gibt es noch ein Wort, das heißt, dass wir auch auf die sehen sollen, die also gewandelt haben wie er. Und da möchtest du uns Gnade schenken, dass wir auch so wandeln wie du, Herr Jesus, wie Paulus, die vielen, vielen, vielen anderen, die es nicht schämten, Zeugen Jesu Christi zu sein. Und so gib uns einfach Gnade auf unserem weiteren Lebensweg, dass wir deine Zeugen sind und bekennen von Herzen, Jesus Christus ist der Herr. Gott zur Herrlichkeit, zur Verherrlichung. Dann segne uns das Wort, segne alle, die nicht da sind, und segne alle, die zugehört haben, und segne alle, die du uns anbefohlen hast. Und lass auch das Wort weiter wirken in uns. Und lass deine Gnade reichlich über uns wohnen. Vater, wir wollen dich anbeten im Namen Jesu und dir danken. Und Gott, der treu und ohne Trug, gerade und gerecht bist du. Das wollen wir immer wieder festhalten. Amen. Amen.